Meine Frau hat den Professor nach der OP abgefangen und der hatte nur gesagt, dass die OP schwieriger war als erwartet. Der Tumor war in meinem Rücken mit gesundem Nervengewebe verwachsen. Ich konnte auch nicht allen Tumor entfernen. Ich habe heute noch Resttumor in meinem Rücken.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Gentlemen der guten Unterhaltung, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve, ich bin euer Host und ich freue mich riesig auf eine neue Episode von Die Macht der Worte, wo du wieder eingeschalten hast und ich hoffe, du fühlst dich hier willkommen. Setz dich doch erstmal hin oder fahr mal ein bisschen weiter oder hörst dir doch beim Schlafen an. Weiß es nicht, ihr schickt ja nichts und sagt ja nichts, aber ich würde mich mal freuen, wenn ihr sagen würdet, wo ihr es hört oder mal ein Foto macht. Das weiß ich ja auch nicht. Genau, was mir auch helfen würde, ist, jetzt fange ich das Ganze an und undeutlich zu reden, aber das macht gar nichts, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr es nicht schon habt. Weil wer diesen Podcast abonniert, der hilft diesem Podcast zur Sichtbarkeit. Und wenn ich irgendwann mal über 10.000 Follower habe, oder Abonnenten heißt es ja hier, dann gebe ich jedem einen Euro von euch und dann hat sich's vielleicht auch für alle rentiert mal. Genau, ansonsten würde mir das auch sehr helfen, wenn ihr mir 5 Sterne gebt. Das könnt ihr entweder machen bei Spotify oder aber auch bei Apple Podcast. Und bei Apple Podcast kann man auch eine Bewertung schreiben, wie zum Beispiel The amazing moderator of the show, The Macht der Worte, is so cool and I really have to say 4 categories within 1 hour I like. Sowas könnte man zum Beispiel schreiben. Also ich gebe jedem 10 Euro, der das reinschreibt und ich komme persönlich vorbei und schüttle ihm die Hand. Genau, es würde mir auf jeden Fall helfen und wenn du sagst, hey, machen wir halt später oder ist mir jetzt auch wurscht, kann da nicht wurscht sein, weil das hilft ja uns allen ein bisschen, weißt du? Ich komme vorbei und schüttel deine Hand und ich, wir haben alle was davon. Also gut, man sieht halt dann mehr von diesem Podcast. Ne? Also wenn du wirklich denkst, dieser Podcast ist nicht gut, hey, sorry, dann mach's nicht. Aber wenn du wirklich denkst, und das denke ich mal, dass jeder das denkt, der diesen Podcast hört, dass er gut ist, dann mach's bitte. Übrigens für jeden, der diesen Podcast zum allerersten Mal hört, das war Ironie. Ich bin auch mal lustig. Also nur manchmal. Genau, jetzt legen wir aber mal los. Lang genug gequatscht. Wir ziehen mal Richtung Episode 194 und da reden wir wieder mal mit Manuel Höfig und Tim Sauter über den Heiligen Geist und die Geistesgaben. Ein Pastor charismatisch, ein Pastor undefinierbar. Nein, Spaß. Darf man evangelikal noch sagen? Ja, ich glaube nicht, dass es evangelikal ist. Was ist die FCN, FCL, FC, die FCs? Ich weiß es nicht. FG, F... FCH? Nee, wie heißt jetzt? Freie Christengemeinde Herzog Aurich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Tim hat seine Stellung dazu und die ist ein bisschen kontra gegen das, was Manuel erzählt. Dann reden wir weiter über das, was mir gesagt wurde, ob ich nicht den echten Jesus mal kennenlernen will. Und ganz ehrlich, wir hatten ja vor ein paar Wochen ja so ein paar Talks, also ich mit Michi, über Boxen stecken und so weiter und so fort. Aber ich sage euch eins, der Spaß hört auf, wenn ich in eine Box gesteckt wird, weil das geht nämlich überhaupt nicht. Ich darf selber nur in Boxen stecken und jeder, der mich in eine Box steckt, der ist doof. Nein. Aber es ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man hier gesagt bekommt, kennst du eigentlich Jesus? Hast du schon mal gehört? Hier darf ich dich evangelisieren? Und du denkst, Entschuldigung, ich war eigentlich irgendwann mal auch dein Jugendleiter und wir waren mal hier, ne, befreundet und haben, naja, egal, vielleicht geht's dir auch so. Schreib uns doch mal. Dann reden wir weiter über Kinder und Scheidung. Und wir haben Matthias Schindler, der aus seiner Narkose aufwacht. Und was er da erlebt, das erzählt er uns heute. Und damit ist 194 eigentlich erstmal geklärt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei einer der besten christlichen Podcast-Shows, die es gibt im Fränkischen Kreis. Und ich würde auch sagen, halt weltweit, würde ich mal sagen, deutschsprachig beste Podcast-Show. Also, lasst mir ein paar Sterne da, das würde mich echt freuen. Abonniert auch gerne auf YouTube, falls ihr YouTube nicht schaut. Geht einfach drauf und gebt einen Daumen hoch oder sowas. Genau, also seid gesegnet. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Es freut mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe, es schalten Leute tatsächlich ein. Gottes Segen, be blessed. No stress, cha bless, bye und die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
So, letzte Woche hat Manu Tim gefragt, warum bist du da verschlossen gegenüber? Oder so ähnlich?
Ja, genau, einfach zu... Servus erstmal.
Schön. Hi.
Schön wieder hier zu sein.
Extra nochmal nach Nürnberg reingefahren.
Das ist erstaunlich. Und wir haben immer dieselben Klamotten an. Ja.
Und nicht einmal geduscht.
Immer noch dieselbe Parfüm. Naja, ist wieder schön da zu sein. Ja, genau, also die Frage, die ich an den Tim gestellt habe, ist, warum man sich da nicht einfach öffnet. Ne? Also wieso nimmt man nicht einen Gottesdienst her oder einfach einen Gebetskreis oder eine Zusammenkunft, ne, Hauskreis oder wie auch immer, wo man sagt, ey, Heiliger Geist, wir laden dich ein, ne, und wir sind offen für diese Dynamis-Power. Ja. Wir wollen das. Ne?
Ja. Habt ihr Angst vor dem Kundalini?
Kundalini.
Kundalini.
Der Kundalini-Geist.
Kennst du nicht?
Nee.
Der Schlangengeist.
Das ist wieder was.
Naja, das da, okay, klären wir dich dann später mal.
Ja, auf. Alles klar, ja. Ich habe vorher schon gesagt, wie oft ich eigentlich nicht mitkomme, die Pfingstlersprache einfach nicht kenne.
Aber Kundalini hat erst nichts mit Pfingstler zu tun.
Okay. Anyway, also du sagst, warum öffnet ihr euch dann nicht ein bisschen für die Arbeit, also das Wirken des Heiligen Geistes?
Für die Geistestaufe, wirklich zu sagen, okay, ich möchte so eine Erfüllung haben, also, ja, so eine Krafterfüllung.
Also ich würde sagen, ich rede jetzt mal kurz von mir persönlich.
Mhm. Oder du persönlich, genau.
Ich würde sagen, wie gesagt, vor jedem Gottesdienst bete ich, Heiliger Geist, tu du dein Werk, weil ich glaube, dass ich letzten Endes da nur ein Werkzeug bin, der auf der Bühne steht und rumhampelt. Also natürlich habe ich mich gut vorbereitet in alles. Übrigens auch, was ich glaube, dass der Heilige Geist im Vorbereiten durch das Bibellesen spricht und durch das Theologietreiben. Aber anyway, ja, und dann stehe ich da jeden Sonntagmorgen oben und weiß genau, dass ich nichts von mir selber tun kann, in vollem Vertrauen auf Gott und den Heiligen Geist. Und weißt du was? Der tut was. Also nicht immer, nicht mit jeder Predigt, nicht für jede Person, aber ich bin sicher, dass die Leute in meiner Gemeinde, nicht nur durch meine Predigten, sondern auch durch die anderen Predigten, die da sind, ermutigt werden, im Glaube gestärkt werden, auch rausgehen. Wir sind auch eine Gemeinde, die am Wachsen ist, da passiert was, das ist cool. Ja, und jetzt, also, und ich sage es mal übertrieben, jetzt sitze ich mit dir zusammen. So, ich komme jetzt aus meinem Sonntagsgottesdienst und habe gerade gebetet, Heiliger Geist, ich bin ganz deins und mach du dein Werk, weil ich glaube, nur du kannst tun. Und sitze ich mit dir zusammen und ich weiß eigentlich, dass du, also nach deiner Theologie, dass ich jetzt in deinen Augen nicht geistgetauft wäre.
Wenn du das so empfindest, dass ich das durch meine Theologie so sage. Weil ich
vielleicht auch gar nicht so arg von dir, aber was ich sonst von Pfingstlern wahrgenommen habe.
So, ja. Aber jetzt, so wie es ich auch erklärt habe jetzt im Laufe des Podcasts, die Macht der Worte von Steve, genau, würde ich schon sagen, ne? Also nochmal, ich denke, das Zeichen, also weil du hast mir ja vorhin offline erzählt, dass du nicht in Sprachen redest.
Ja.
Ne? Genau, und klar, wenn du jetzt sagst, okay, das ist das Zeichen für die Geistestaufe, dann bin ich nicht geistgetauft.
Aber du hast auch noch andere Zeichen erwähnt.
Vor allem die Predigen.
Wie Heilung, also die ganzen die Wundergaben, kann ich keinen davon.
Deswegen habe ich ja gesagt, ne, ich denke, wenn wir jetzt die Schrift anschauen und von der Schrift ausgehen, ist die Geistestaufe gekennzeichnet im Wesentlichen vom Zeichen der Sprachenrede. Aber ich würde mich nicht darauf begrenzen. Es gibt da Pfingstler, die das tun, die dann sagen, okay, du bist alle, die nicht in Sprachen reden,
sind definitiv
nicht
Aber das ist doch die Mehrheit von den Pfingstern, oder?
Weiß ich gar nicht. Okay. Also ich bin ja selber kein Pfingstler, habe ich erfahren. Ja. Das ist das. Ne, müsste man mal einen Pfingstler einladen.
Den bringen wir doch auch dahin.
Aber so was ich weiß, ist das echt, das unterscheidet sich sehr von Pfingstgemeinde zu Pfingstgemeinde, von Pastor zu Pastor. Genau. Müssen wir mal gucken in dem Katechismus, wenn es den gibt, von den Pfingstlern.
Also ich habe zum Beispiel Derek Brins jetzt gelesen. Das ist ja so ein typischer, und bei dem ist ganz klar Zungensprache.
Ja, das ist das Zeichen. Genau. Aber wie gesagt, im Wesentlichen glaube ich ja schon auch, dass es ein Zeichen ist. Aber ich bin völlig offen dafür zu glauben, dass es auch Menschen gibt, die noch nicht in Sprachen reden und trotzdem eine Dynamiskraft von oben empfangen haben.
Also dann im Geist getauft sind oder nicht?
Im Geist getauft sind,
okay. Das heißt, Leute, die keine Geistesgaben praktizieren, aber trotzdem im Geist getauft sind.
Oder zumindest nicht die Gabe der Zungenrede.
Okay, und wenn es keine Geistesgaben sind?
Es ist für mich schon erstaunlich, dass es Leute gibt, die unbewusst in Geistesgaben agieren. Ne? Also ohne, dass sie das vielleicht auch so bezeichnen würden und dann trotzdem in dem wandeln. Ne? Ist ja auch, also da ist ja immer die Frage, bin ich jetzt bewusst geistesgetauft oder bin ich vielleicht geistgetauft, ohne es zu wissen?
Auch so sehr reingestolpert, ja.
Meiner Theologie, unter der ich stehe, die das nicht zulässt.
Ja. Wobei, wenn wir jetzt wieder in die Apostelgeschichte reingehen, da waren das ja alles, also es war unübersehbar. Und genau das war ja der Punkt davon. Unübersehbar. Die haben den Heiligen Geist empfangen, die Heiden sind auch Teil. Also der Punkt von den Apostelgeschichten war ja das Unübersehbare. Deshalb kann ich das nicht 100% nachvollziehen.
Naja, aber auch die Juden haben ja die Geistestaufe dann empfangen.
Ja. Aber auch da war es ja, also Apostelgeschichte 2, unübersehbar.
Es war ein Merkmal der Kirche tatsächlich.
Ja.
Und es war auch und ich würde sagen, auch zu der damaligen Zeit war die Kirche sehr kraftvoll. Und ich finde, und da müssen wir jetzt dann kirchengeschichtlich uns das mal anschauen, ob diese Entwicklung, die mehr ins Dogmatische hineingeführt hat, gerade in der römisch-katholischen Kirche nach der Spaltung von Ost und West, ob das wirklich so von Geist Gottes gewollt war oder ob das nicht eher ein Menschenwerk war. Wo da etwas reingekommen ist in die Gemeinde, was den Heiligen Geist ausgeschlossen hat und mehr auch dem griechischen Denken angepasst wurde, die ganze Theologie.
Das heißt, du würdest, also weil ich finde es schon auch ein sehr wichtiger Punkt, so zu überlegen, wo wir herkommen. Und du würdest im Prinzip sagen, dass für 1800 Jahre oder sowas ungefähr, das einfach völlig verloren war in der Geschichte. Oder also wo siehst du diese Lehre?
Ich denke schon, dass es in großen Teilen verloren gegangen ist und in besonderer Weise hat man es ja dann auch im Mittelalter gesehen, ne? Gerade jetzt in der westlichen Kirche. Und das ist dann erst später wieder mit Anfang der Reformation und dann auch danach, die Bewegung, die dann entstanden ist, ist es wieder aufgeblüht im westlichen Teil der Kirche. Aber es hat schon immer auch Mönche gegeben, ne, in diversen Klostern oder so, wo man auch von Zeichen und Wundern gehört hat und wo man von besonderen übernatürlichen, von Heilig Geist gewirkten Sachen gehört hat.
Ja. Würdest du sagen, war eine interessante Frage, Luther, der nicht in Zungen gesprochen hat, soweit wir es wissen, war Geist getauft?
Gute Frage. Ich würde ihn gerne selber fragen,
aber lebt er
nicht mehr.
Ja. Nee, weil, also
vielleicht, wenn er Geist getauft wäre, wäre er nicht so antisemitisch.
Keine Ahnung.
Ich war,
nee, aber also ich finde da dieses, mir fehlt in gerade diesem mehr charismatischen so ein bisschen die Differenzierung, dass auch in jedem Menschen viel Wunderbares und Wirksames ist und in jedem Christen aber auch viel nicht so Wunderbares und Problematisches. Und genau das würde ich ja sagen von meinen Leuten in der Gemeinde zum Beispiel, von denen ich alle glaube, dass sie im Geist getauft sind, weil sie in Christus getauft sind. Da würde ich sagen, Mensch, da gibt es welche, die wachsen schneller und welche, die wachsen weniger schnell und welche, die sind vielleicht ein bisschen effektiver in ihrer Familie, aber uneffektiv in ihrem Job und andere sind dann wieder andersrum. Und
aber man könnte ja die Frage nochmal anders stellen, ne? Weil er hat ja diese Erkenntnis gehabt, Martin Luther, der Gerechte lebt aus Glauben. Ne? Und gab es dann davor in der katholischen Kirche keine, die erlöst waren, weil sie nicht unter der Lehre standen. Und das ist so der Punkt, ne? Martin Luther hatte die Erkenntnis, hat dann auch die Bibel für den normalen Menschen zugänglich gemacht, indem er es übersetzt hat und so weiter. Und dann kam ja auch diese Trennung, ist ja dann geschwunden zwischen den Clergy und den Laymen, also diese, dass eben auch das normale Volk einen Zugang hat zu Gott, nicht nur über den Priester, über den Offiziellen der Kirche. Und jetzt später kam dann nochmal dieses durch die Pfingstbewegung, Azusa Street, kam dieses in Zungenreden wieder zurück. Ne? Und da ist die Frage, wenn Martin Luther unter einer gewissen Lehre gestanden wäre,
Ja.
Vielleicht hätte er sich auch dafür geöffnet und dann auch in Sprachen geredet.
Ja,
das ist natürlich rein hypothetisch. Ne?
Ja.
Also ich denke schon, es hat auch viel mit der Lehre zu tun. Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn man es lehrt.
Ja. Wobei ich schon auch sagen würde, also Martin Luther ist ja schon auch in seiner Geschichte gestanden irgendwo. Also das war ja keiner, der sich jetzt komplett entkoppelt hat von der Kirchengeschichte, sondern also ganz stark mit Augustinus und...
Ja, definitiv.
Und St. Bernhard, habe ich jetzt erst gerade gelesen, gearbeitet hat. Und von dem her würde ich sagen, der hat jetzt nichts komplett Neues, sondern der ist wieder irgendwo vielleicht hat man sich dann irgendwo ein Stück weit verfahren und da musste was korrigiert werden.
Genau.
Aber das finde ich das finde ich ein bisschen das Schwierige in den Pfingstgemeinden, dass praktisch im Prinzip muss man ja fast sagen, dass ganz arg viel von dem, also wenn du Theologen aus der Kirchengeschichte liest, so die Lehre von der Geistestaufe, die seit Azusa ist, die wieder da, Zungenrede, so überall. Natürlich hat es vereinzelte Leute gegeben.
Immer gegeben, denke ich. Ne?
Ja,
also aber jetzt in diesem, dass es so anerkannt wurde und gelehrt wurde und dass es in so einer, dass so viele Menschen auf einmal, ne, mhm, das ist ja dieses Erlebnis, das dann Empfang haben, das ist eine Sache. Aber jetzt, weil du darauf eingehst, ne, also deswegen nochmal, wir sind als Gemeinde, ich bin ja Pastor einer charismatisch-evangelischen Gemeinde. Mein Vater hat evangelische Theologie studiert und kam tatsächlich eher aus der Erneuerung dort als aus der Pfingstbewegung, hat er eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Ne? Also wir haben eigentlich unsere Wurzeln nicht in der Pfingstbewegung als Ortsgemeinde. Und deswegen... Ich verstehe das. Ne? Es gibt viele Pfingstgemeinden, die sich ein bisschen abkoppeln von der gesamten Kirchengeschichte und ihren Start in Azusa sehen. Ne? Ja. Also wir tun das nicht, sondern wir sehen einfach, dass der Geist Gottes eine Gemeinde baut, ne? Und dass dann eben aus der großen Kirche dann da nochmal mit der Reformation neue Gemeinden entstanden sind, die evangelische Bewegung. Ne? Und aus dem heraus ist dann auch dieses Anabaptisten, Baptisten, Methodisten und so weiter. Und dann kam ja dann irgendwann auch die Pfingstler dazu. Also ich sehe das in einem Fluss. Ne? Ich sehe das nicht getrennt voneinander. Ja, mit Pfingsten 1900 irgendwas, ist was komplett Neues entstanden.
Mhm. Ja. Ja.
Genau. Wobei ich weiß, ja schon, es gibt da manche, die das so behaupten.
Ja, 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 ja.
Aber da bin ich nicht konform mit.
Ja, okay. Ja. Ja, ich habe nämlich tatsächlich, wie gesagt, ich habe jetzt die Zeugen Jehovas bei mir zu Hause gehabt, vor 2 Tagen haben geklingelt und ich freue mich da immer drüber, weil das sind so die einzigen, die mir beim Griechisch machen ein bisschen zuhören, das ist immer super. Und so die Hauptdiskussion, die ich eigentlich mit denen hatte, ist, da habe ich schon auch viele Parallelen gefunden zu den Pfingstlern. Im Prinzip haben die Zeugen Jehovas gesagt, naja, wir haben die Bibel und dann, nachdem der Kanon geschlossen war, hat die Kirchengeschichte angefangen. Und die Kirchengeschichte hat alles vergessen, was in der Bibel eigentlich so wichtig ist und haben dann halt ihr dogmatisches, wie auch immer, falsch, Dreieinigkeit und sowas. Und dann ist der Joseph Smith, der Russell gekommen, 1850, und er hat endlich jetzt die Bibel wieder richtig gelesen und ausgelegt. So. Und das ist eben oft auch, das Gleiche, was ich höre in Pfingstgemeinden, wo so, also die frühesten Christen, ich habe jetzt gerade von Basil über den Heiligen Geist gelesen. Mhm. Ist nichts von dem, was jetzt so, und ist ja auch ein ganz früher Kirchentheologe. Also im Prinzip wird so oft gelehrt, habe ich den Eindruck, so alles wurde vergessen vom Heiligen Geist und Taufe des Heiligen Geistes, bis endlich 1900 so wieder passiert ist. Mhm. Und ich habe mit den Zeugen Jehovas, ich finde es ganz schön schwierig, mit Zeugen Jehovas auch biblisch zu diskutieren, weil dann haben die ihre Bibelverse und ich meine. Und ich packe dann mein Griechisch aus und die packen dann ihre Sachen aus und dann debattieren wir. Und letzten Endes muss ich sagen, in vielem ist einfach die Bibel nicht so unglaublich klar. Also ich glaube absolut an eine Dreieinigkeit mit Überzeugung.
Es ist viel Interpretation
auch. Ja, genau. Ja. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir uns auch immer wieder verankern in einer in der Kirchengeschichte irgendwo.
Ja, ja,
gerade mit der Taufe des Heiligen Geistes sehe ich eben, dass, also ich nenne es immer so eine niegelnagelneue Lehre, die jetzt gekommen ist. So dieses zweifache Ding. Da stehe ich einfach auch ein Stück weit mit der auf der Seite der Kirchengeschichte, wo ich sage, dann lasst uns die Texte interpretieren, wie St. Luther interpretiert hat und die Leute vor ihm, natürlich nicht sagen, dass man nicht mal was Neues lernen kann aus dem heraus.
Aber in gewisser Weise hat ja das Martin Luther auch gemacht, der Reformatio zurück zum Ursprung. Er ist wieder zurück in den Urtext gegangen. Ich meine, da muss man auch nochmal unterscheiden zu den Zeugen Jehovas, die ja tatsächlich gewisse Dinge anders, also da wurde ja die Bibel neu übersetzt, neu geschrieben. und anders geschrieben. Jetzt hat ja Luther auch die Bibel übersetzt, aber das war ja nochmal anders zu verstehen, weil die haben was Übersetztes genommen und haben es aus ihrer Sicht perfektioniert, ne? Ja. Während Luther ja wirklich übersetzt
ja,
hat.
Ja.
Genau, und da sehe ich einen Unterschied.
Ja,
also
ja,
Martin Luther ist ja auch wieder zurückgegangen und so ist dann, sind aufgrund einer, im Übrigen, einer Erfahrung, die er gemacht hat,
ja,
selbst,
ja,
das ist ja aus, ist ja immer, hat ja immer was auch dann mit der Person selbst ja, zu tun und der Weg.
Theologie ist Biografie.
Ja. Richtig, genau. Ja. Theologie, die beste Theologie, mit Gott reden. Ne?
Ja,
richtig. Ja. Naja, und jetzt eben auch in der, wie hieß der Typ, William Seymour oder so, war das der?
Ja, ich glaub schon. Seymour, ja.
Seymour, ne?
Ja.
Der dann das Erlebnis mit dem Sprachengebet hat, ne?
Ja.
Und dann auch in gewisser Weise von seinem Lehransatz zurück zum Ursprung gegangen ist, also eine Reformatio auch wieder passiert ist.
Ja. Und ich würde halt die Frage, also ich würde das in eine andere Kategorie stellen, weil ich sehe das schon auch so, mit Luther hat er dieses Semper Reformatur, also immer weiter reformieren im Prinzip. Und bei Luther war es halt, also da gab es so ein ganz...
Jetzt haben sie sich ein bisschen zu arg reformiert, die Evangelien.
Ja.
Das ist ein bisschen eine komische Richtung.
Aber auf jeden Fall, also der hat neue Erkenntnisse, weil das Wort Gottes wieder gelesen wird und auch übersetzt werden kann und so. Und so glaube ich das auch. Es gibt ja zum Beispiel die New Perspective on Paul, also super spannend, wo einfach auch Dead Sea Scrolls gelesen werden und sowas. Also neue Manuskripte werden entdeckt und man liest die, man sieht, Mensch, wir haben das Judentum falsch verstanden, lass uns jetzt nochmal so in neu. Also da bin ich voll bei dir, dass sich das entwickeln kann. Für mich kommt dieses Susa irgendwie aus dem Nichts raus. Und natürlich wirst du jetzt argumentieren, da hat halt der Heilige Geist auf einmal so ein neues Werk gemacht.
Naja, die Frage ist, Azusa, da müsste man jetzt mal gucken, zu wem, also wie hatten die sich bezeichnet, bevor sie das Erlebnis hatten? Aus welcher Bewegung kamen die?
Mhm. Bin ich mir nicht sicher.
Es waren ja irgendwelche Christen.
Ja.
Also
ja,
die haben ja irgendwo dazugehört.
Ja, ja.
Und deswegen sehe ich da schon immer eine Linie. Also ich denke nicht, dass da jetzt auf einmal Leute sich losgelöst von dem damaligen kirchlichen Kontext einfach versammelt haben und sind gläubig geworden und haben sofort was Neues empfangen und was Neues gestartet.
Mhm.
Also es hat seine Wurzeln gehabt
ja,
in dem, ne, also genau, also hat eben aus der Kirche, aus den Großkirchen heraus hat sich das ja dann alles entwickelt und da sehe ich da die Pfingstbewegung schon auch einen Teil davon.
Mhm. Aber du würdest letzten Endes schon sagen, in den ersten ein, zwei Jahrhunderten nach Christus ist das alles, also das Pfingstlerische am Christentum einfach verloren gegangen, bis es dann wiederentdeckt wurde?
Naja, am Anfang hat es ja die katholische im Sinne der universale Kirche gegeben, ne? Mhm. Und dann hat es Konzile gegeben und in der Zeit wurde ja auch der Kanon geformt und so, ne?
Ja.
Genau, wegen Massion,
ja,
der
ja,
sein Mister fabriziert hat, okay. Und da, ich denke, das war immer präsent irgendwo. Ne? Also es gab immer auch Kirchenväter, die im Heiligen Geist gewandelt sind, offen für den Heiligen Geist waren und so. Ne? Und auch in Sprachen geredet haben. Also da gab durchgängig eigentlich Christen. Und dann erst, wo dann diese große Trennung zwischen
Ich suche immer noch nach einem West. Buch, wo das mal ein bisschen zusammengefasst ist. Kannst du da vielleicht mal ein PhD drüber schreiben oder sowas? Also mich würde das mal interessieren, weil du sagst es jetzt so flapsig. Also ich glaube, da gibt es ganz wenige, also ein Augustinus, also so die großen Theologen, wo das irgendwie mal behandelt wurde oder wo die drüber reden.
Naja, weil es in der damaligen Zeit nicht so ein großes Thema war. Das hatte ich auch vorhin angerissen. Ne? Selbst für die Juden und dann auch war das nicht ein Thema, dass der Heilige Geist auf Leute war und übernatürliches geschehen ist. Da war eher das Thema, dass man überhaupt sein Leben Jesus gibt. Ne? Weil ja die damalige Kirche als jüdische Sekte bezeichnet wurde. Und dann ging es sehr stark auch in der Apologetik darum, eigentlich Christus zu verteidigen. Also überhaupt, ne, dass Jesus, dass er Gott ist. Also das
aber würde es da nicht, wenn jetzt diese Lehre aus der frühen Kirche rauskommt, du kannst eigentlich nur das alles, also wenn du jetzt was bewirken willst, dann musst du es in Kraft des Geistes machen, als Geistgetaufter. Und dann geht es, also wenn das so zentral ist und auf einmal geht es verloren. Und ich gebe dir mal kurz meine Antwort drauf. Ich würde sagen, es ist halt nicht so zentral. Es geht so schnell verloren. Wir sehen es tatsächlich ja auch selbst im Kanon der Bibel, die älteren Bibelbücher, die später geschrieben wurden, da wird ihm, also 1. Korinther, das war eines der ersten Briefe von Paulus, da ist natürlich, da hast du deine Zungensprache-Kapitel drin. Und umso später du rausgehst, umso weniger findest du irgendwas, was dieses
also
Thema anspricht.
Bin ich voll bei dir. Also es ist nicht heilsentscheidend. Ne?
Ja.
Und das, was Martin Luther ja empfangen hat, war heilsentscheidend.
Mhm, ja.
In gewisser Weise. Ne? Ja. Also weil da ging es ja wirklich um diese Erkenntnis, nicht aus Werken, sondern aus dem Glauben und aus der Gnade allein. So, und da würde ich schon von der Wertigkeit es nochmal unterscheiden. Deswegen sage ich ja, ne, in der damaligen Zeit ging es ja wirklich um die Gemeinde, die Existenz der Gemeinde. Die war ja damals eine verfolgte Gruppe, also gerade in den ersten Jahrhunderten, ne, bevor es dann wirklich zu einer Staatsreligion wurde und dann anerkannt und dann ist die ja auch ganz stark gewachsen. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war es eine verfolgte Sekte,
könnte man sagen. Ja, aber trotzdem mal, also die Themen über diese Schreiben mal zur Seite gelegt, aber so, also hatten Augustinus das als wichtig empfunden, nochmal speziell im Geist getauft zu sein, das erlebt zu haben und deshalb dann effektiver schreiben zu können zum Beispiel. Also wiederum war Augustinus geistgetauft in der Definition von den allermeisten Charismatikern nicht.
Und ich würde sagen,
zumindest nicht, was wir, also ich habe noch nie was darüber gelesen, dass er in Sprachen geredet hat,
ja,
aber da ist halt die Frage, wissen wir alles über Augustinus?
Ja, nee, vielleicht, ja, vielleicht hat er das ja getan. Ja,
aber vielleicht war es nicht wesentlich, nicht etwas, was Teil seines wesentlichen Dienstes war.
Ja. Aber siehst du, da habe ich ein bisschen mein Beef wieder mit der Pfingstkirche, weil ich sage, ich habe den Eindruck, dass das gerade zum Wesentlichsten gemacht wird.
Das ist vielleicht falsch? Aber deine Sicht von deiner Perspektive, von seiner Warte, ne, der da außerhalb steht. Und was ich schon auch rausgehört habe, ne, dann denkt ihr, dass wir nicht so kraftvoll sind,
ja,
wie wir.
Ja.
Also das, und diese Gedanken habe ich jetzt in Bezug auf euch überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also das, ich denke nicht in diesen Regionen, sag ich mal,
ja,
und in diesen Ebenen.
Also ich hatte eben schon Pastoren in meinem eigenen Leben, die mir, die jetzt gebetet haben und Hände aufgelegt haben, dass ich endlich den Heiligen Geist empfange. Und also ich habe da viele Erfahrungen gemacht, wo es eben so war. Kann jetzt sein, dass du speziell das nicht bist.
Ja. Nicht so jetzt, ne? Aber grundsätzlich ist das, was ich glaube, und ich spreche auch selbst in Sprachen, tatsächlich schon seitdem ich 3 Jahre alt bin, das können wir mal wann anders behandeln.
Ich glaube, mit 3 konnte ich das auch noch, jetzt halt nicht mehr.
Ja, da warst du noch nicht so verkopft. Ne?
Ja, ja, ja.
Deswegen werdet wie die Kinder. Naja, aber was wollte ich jetzt nochmal sagen?
Mit 3 hast du schon in Sprachen gebetet, das war halt der Anfang.
Das war der Anfang für mich, ja. Aber ich denke trotzdem, es ist jetzt nicht das Wesentliche, aber es ist, ich habe es mal bei der Heilsarmee habe ich mal gepredigt. Und dann ging es um die globale Gemeinde, ne? Und was braucht die globale Gemeinde, um wirklich vorwärts zu kommen? Da habe ich gesagt, die globale Gemeinde braucht den Heiligen Geist. Dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, wir brauchen nur Jesus. Mhm. Und dann habe ich erfüllt vom Heiligen Geist gesagt. Eine Weisheit, die von ihm kam.
Meinst du jetzt erfüllt vom Heiligen Geist im Sinne von Paulus oder von Lukas?
Voll des Heiligen Geistes im Sinne von Lukas, weil es eine besondere Situation war. Und das hätte auch dir passieren können, bin ich mir sicher. Ohne dass du es dir zugestehen wirst. Habe ich dann gesagt, wieso hast du Angst vom Heiligen Geist? Weil wenn du mehr von Jesus haben willst, dann brauchst du mehr vom Heiligen Geist, weil er wird niemals weg von Jesus führen, sondern immer hin zu Jesus.
Ja, ja.
Weil das ist eine seiner Hauptaufgaben.
Ja, ja. Und ich glaube, da können wir zusammen einen Punkt hin machen auch.
Ja, weil, komm, machen wir hier eine Zusammenfassung.
Ja, ja, weil, also ich glaube, wo wir uns einfach einig sind, ist, dass ohne den Heiligen Geist nichts geht. Also yes, Heiligen Amen. Geist ist der, den wir brauchen für unsere Erlösung, das ist der, den wir brauchen für unseren Dienst, den wir tun.
Mhm.
Und so können wir vielleicht einfach als Abschluss dieses langen Gesprächs, der Steve fängt schon an zu gehen.
Entschuldigung. Ja, der wird schon ganz müde. Also wenn es jetzt allen zuhört und so geht, dann sind wir schon ein bisschen enttäuscht.
Ja. Die sitzen ja keine 8 Wochen hier.
Aber können wir jetzt einfach vielleicht metaphorisch die Hand schütteln und sagen, wir sind Christen, die sich nach dem Werk des Heiligen Geistes sehnen und offen sind für sein Tun.
Ja. Genau, und wir wollen, dass die Gemeinde wächst und dass Übernatürliches geschieht.
Ja,
genau.
Und ich will auch noch was
und
sagen.
Das, und wir wünschen uns auch, jetzt, dass der Tim in Sprachen spricht.
Und mein Abschlusssatz ist, der neben Jesus hing und dann im Himmel war, der hat auch nicht in Sprachen gebetet.
Wer weiß.
Bin ich mir sicher.
Die Macht der Worte. Michael und Steve
und ihre 5 Minuten.
Du, Steve, du hast jetzt da von deinem Freund erzählt, der dir praktisch das neue Leben mit Jesus irgendwie eigentlich einmal erklären wollte und damit auch gesagt hat, dass so wie du das lebst, ja falsch ist oder nicht genug ist, obwohl er das ja gar nicht wissen kann.
Richtig, ja.
Aber ich muss sagen, es gibt gerade im christlichen Bereich immer wieder Leute, die dir so von oben herab begegnen und gnädigerweise erklären, wie alles so richtig läuft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich dann richtig scheiße auf gut Deutsch, weil der mir ja irgendwie so das Gefühl geht, ja, du bist halt jetzt so ein kleines Dummerle und ich erkläre es dir. Kennst du
das
auch?
Ja, darf ich sagen, welche Gruppierung das am häufigsten hat? Darf sich jetzt keiner angegriffen fühlen, aber Hochcharismatiker eigentlich. Ja. Also die auf Geistesgaben schauen, aber den Charakter schleifen lassen, haben das, finde ich, am meisten, am wenigsten, finde ich, hat so Landeskirchen und sowas. Also da finde ich die Leute echt, also bin jetzt da nicht so oft unterwegs, bei den Charismatikern ist mir das schon oft aufgefallen. Ja. Aber mir geht es schon auch so, dass, keine Ahnung, was soll es machen, du hast neulich einmal erzählt, dass eine gläubige Schwester von dir, die hat einen Anschiss bekommen und hat sich umgedreht und ist gegangen.
Ja.
Und sowas würde ich bei sowas gern machen. Also wenn da mir jemand erzählt, keine Ahnung, ich lebe mein Leben nicht gescheit und er kennt mich gar nicht, würde ich gerne den Raum verlassen oder dem sagen, pass mal auf, bist du jetzt blöd?
Ja. Oder vielleicht könnte man auch einfach mal fragen, das warum erzählst du mir das jetzt eigentlich? Schreib es dir mal auf. Schau, dass du den Zettel immer in die nächste Hose reintust, die du anziehst, dass du immer dabei hast.
Oder wen interessiert es jetzt? Ja. Also wenn er dir gerade sagt.
Stimmt, erzählt. Oder? Genau.
Aber wie würdest du das jetzt angehen, wenn jetzt da jemand dir erzählt, Michi, so wie du betest, ist er eigentlich komplett falsch? Also so ein wenig auf die arrogante Art.
Also ich muss sagen, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich mich so verteidige und so es erkläre und mich eigentlich noch kleiner mache. Und da ärgere ich mich dann im Nachhinein. Weil klar, wenn es um irgendwelche inhaltlichen Sachen geht, dann ist es ganz was anderes. Und es kommt auch darauf an, wer das sagt und wie immer das sagt. Aber wenn das so typisch so ist, wie du das jetzt gerade erklärt hast, dann neigt man dazu, das so irgendwie sich zu verteidigen und sich klein zu machen. Und ich habe irgendwann mal so drüber nachgedacht und am besten funktioniert es, es ist zwar voll fies, wenn ich mich einfach sage, okay, ich habe versucht, dir auf Augenhöhe zu begegnen und du hast sofort, bist du eine Stufe höher gegangen und hast auf mich runtergeschaut. Deshalb begegne ich, wenn ich dich kenne, schon von vornherein von oben runter.
So wird es Jesus bestimmt auch machen.
Naja, da müssen wir mal biblisch irgendwie recherchieren. Ja. Zum Beispiel solchen Pharisäern. Hier, da hat er nicht irgendwie gefragt, Entschuldigung, dass ich jetzt da am Sonntag das und das mache und könnte ich es euch vielleicht erklären und so weiter. Sondern er hat gesagt, ey, hier, ihr Schlangenbrot. Der ist gleich mal 3 Stufen höher und hat gesagt, ey, ja.
Schreib mir das auch mal auf, Schlangenbrot.
Nattern gezüchtet und Schlangenbrot. Also Jesus hat schon auch gesagt, komm ey, mit euch tue ich nicht lang rum.
Aber würdest du jetzt so einen, der dir arrogant begegnet, die haben ja meistens
ein Thema.
Ehrenwerte Motivation, dir das zu erklären, also weil die wollen dich ja besser machen. Und vielleicht meinen die es gar nicht böse und vielleicht checken die das auch gar nicht, dass die halt ein wenig over the top sind. Aber ja, kann man denen so dann begegnen? Weil ich finde, der Riesennachteil als Christ ist, man kann nicht immer Arsch sein. Oder man soll nicht immer, oder man darf nicht immer
Arsch sein. Gar nicht am besten.
Das ist halt ein wenig blöd.
Aber man darf, finde ich, schon mal ein Arsch sein. Es darf schon mal sein, dass der andere es so empfindet. Finde ich. Also ich meine jetzt, als Jesus das zu den Pharisäern gesagt hat, dann haben die ja nicht gesagt, alles klar, überzeugt. Also sind die auch heim und haben über ihn geschimpft. Da bis zum nächsten Gnadenjahr des Herrn.
Das musst du jetzt nochmal erklären. Also du hast ja gesagt, wenn jemand dir arrogant begegnet und dir, sagen wir mal jetzt über Gebet, dass du falsch betest und dich belehrt. Wie schaut es praktisch aus? Also wenn ich dir jetzt sage, Michael, pass mal auf, du musst die Knie beugen und die Hände falten. So wie du das machst, ist das ein wenig falsch.
ich müsste halt dann over the top gleich die nächste Belehrung für ihn haben. Aber wahrscheinlich nützt das auch nichts, weil diese Person das ja dann nicht annehmen würde. Ne?
Ja.
Sondern, aber man könnte vielleicht einfach sagen, du, mag schon sein, ne? Aber ich, ja gut, ja was, ne?
Aber ich finde es schwer halt, ne?
Ja, ja, also, genau. Das ist ein, man könnte ja vielleicht sagen, das ist ein Punkt. Ja, aber weißt du, es gibt noch so viel mehr über Gebet, da könnte ich dir jetzt so viel erzählen. Aber das lassen wir jetzt. Aber es ist gut, dass du darüber nachdenkst.
Die Macht der Worte.
Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Ja, also wir hatten letzte Woche das Verlassen, dass mein Vater sehr guter Karussellschubser ist. Und über die Generation, die keine Emotionen zeigt, richtig?
Würde ich sagen.
Und nicht so sehr reflektiert.
Und dieses typische Männer weinen nichts. Hast du gesagt, okay, der Papa hat einmal geweint da, aber mein Papa, auch jetzt, wo wir haben jetzt einen Sohn bekommen, ne? Mhm. Hat mein Papa dann mich gefragt oder gesagt, ja, ich bin gespannt, wie Steve euren Sohn erzieht, ob das anders wird als mit der Ella und Löw, ob das anders wird.
Also tougher.
Ja, ne?
Also ich will die halt selbstständig erziehen, ne? Und, klar,
alle Kinder oder nur
du jedes
ihn.
Jedes Kind anders.
Ja, genau. Aber machst du das geschlechtsbewusst, denkst du, oder?
Naja, bei einem Jungen ist man schon mehr so drauf, so, also wenn ein Mädchen hinfällt und ist, keine Ahnung, so kleine Dinger, dann sagt man schon, ja, ach du Arme. Aber beim Jungen, glaube ich, sagt man schon so, ey, komm.
Nein, echt?
Weißt du, ja.
Nein.
Doch, weil, nicht, dass er seine Gefühle nicht zeigen soll.
Du musst die Gefühle
aber
annehmen und mitfühlen.
Ach, ich glaube nicht, weil ich glaube, pass auf, Frauen sind emotionaler als Männer.
Ja, das stimmt schon.
Drum sollte man auch eine Frau, ich sage jetzt mal, das mehr zugestehen. Kann jetzt vielleicht für den Hörer, der kann jetzt denken, was für ein Schwachsinn der labert, aber ich glaube, dass das schon so ist. Frauen sind emotionaler, deswegen können die emotionale Gefühle, ich sage jetzt mal, dürfen die mehr ausdrücken als Männer. Aber ein Mann kann Emotionen auch ausblenden.
Okay.
Und das heißt jetzt nicht, dass ich dann unseren Sohn dazu hin erziehe, dass er alles ausblendet, was Emotionen ist.
Mhm.
Aber schon auch, dass er damit umgehen kann. Aber du musst nicht alles zeigen. Du kannst
aber
auch
du
mal
kannst
die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, zum Beispiel.
Ja, aber auch Mädchen können das machen.
Ja, und die erziehe ich schon auch in die Richtung, aber bei denen bin ich mehr so, ihr seid mehr.
Interessant, ne?
Und keine Ahnung, unsere Kleine, also unsere Mittlere jetzt,
ja.
Die ist im Moment, finde ich, sehr emotional. Die heult wegen jedem Bums, ob die Große sie kurz ein bisschen auf die Seite schiebt oder nicht.
Das stimmt.
Und ist auch eine Phase halt bei Kindern, ne?
Ja, das stimmt schon.
Daher finde ich
es. Aber sie ist sehr sensibel, ne? Und du kannst auch einen sensiblen Junge bekommen, der irgendwie hopp weiter und dann ist er nicht hopp weiter.
Ja.
Aber ja, ist nicht das Thema.
Nee, das stimmt. Aber was ich halt nicht will, ist, dass meine Kinder denen auf die Füße getreten wird. Ohne, oder dass man das machen könnte und die wissen aber, okay, damit kann ich umgehen. Und das nächste Mal
hau ich dir. Achso, nicht so Porzellanbabys wollen wir nicht haben. Nee, natürlich nicht.
Wir wollen Stahlkinder haben.
Wir wollen geliebte Kinder haben. Also, ja, okay, what?
Michael Stahlkinder.
Achso, Michael Stahl, ah, that's the guy. Ja, ja, stimmt.
Gut, dann, wir sind ja immer noch auf unserer Homepage, die wir letzte Woche aufgeschlagen haben oder vorletzte, eltern-bildung.at. Kinder zeigen nach der Trennung ihrer Eltern Symptome wie allgemeine Unruhen, Unausgeglichenheiten, Unkonzentriertheiten, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Lustlosigkeit.
Ja.
Von alledem hatte ich, glaube ich, nur Stimmungsschwankungen ins Aggressive rein. Also ich bin am im Schulhof habe ich mich halt mit den Leuten geprügelt und war mir auch egal, ob die dann in der 4. Klasse waren und nicht in der 2. oder 3.
Ey, krass, ne?
Ja.
Aber du warst auch mega groß, oder? Jeder hat Schiss von dir. Was denkt man so als großes Kind? Man hat einfach Macht über alle, ne? Ich kann jeden zerschlagen.
Ja, ich hau.
Ne, ehrlich, ich aber die Welt. Du hattest ja null. Okay, okay, du warst aggressiv. Doch,
ich hatte schon Gegner.
Aber die waren dann aber so groß. Gegner. Ja, 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 aber ehrlich, ich kann mir gut, ich kann dich so gut sehen jetzt hier.
Ja, also das Problem war aber Steve. Mit meinen Aggressionen am Schulhof, dass ich halt viel beim Rektor saß.
Uff.
Dadurch viel mein Vater das mitbekommen hat.
Ja.
Und dadurch halt, ja, mir das da ein bisschen das Leben schwerer gemacht hat. Mhm. Also was ich, woran ich mich erinnere, wir hatten, ich weiß gar nicht, woher die kam, ob die aus dem Kosovo kam oder sonst irgendwo, ein Mädel und ich bin in den Reihen zwischen den Tischen durchgelaufen, ich glaube in die Pause oder aufs Klo oder so. Und also ich, die hat nichts gemacht, nicht vorher mit mir geredet, sonst irgendwas und ich drehte ihren Bücherranzen von dem Tisch, also die sind immer am Tisch an dem Haken dran, dreht den runter und der klappt auseinander. Also vielleicht war es auch nicht der teuerste und vielleicht auch gebraucht oder so, das weiß ich nicht. Aber der ist so aus in vier Stücke auseinandergeklappt.
No way.
Und da weiß ich noch, also da gab es schon...
einfach so out of blue.
Ja, ich dachte mir, zerstört. Wäre jetzt doch witzig mal. Also sag,
behaupte das war so mal. Witz und dann ist irgendwie ernst geworden.
Ja. Und dann
und sie hat geweint.
Durfte ich aber auch da dann mir anhören, dass das nicht okay war.
Was ein krasser armer Vater, ne?
Boah. Selber schon, lass dich nicht scheiden.
Oh, oh, don't say that, don't say that.
Nein,
hast du das gesagt?
Nein.
Boah. Aber hat das Mädchen geweint?
Ja, bestimmt, weil ich halt den.
Oh my dudes, I will be so scared of you. I will run away, man.
Ja.
Ey, krass, Mann. Okay, mega. Weil du bist so groß halt, ne? Damals. Und dann so aggressiver kleiner Steve, großer kleiner Steve.
Ja.
Und dann irgendwie hattest du Jesus auch in deinem Herzen irgendwie gleichzeitig.
Ja, der kam klar. Ja, das kann man eigentlich auch ein wenig erzählen. Der kam so parallel. Also ja, das habe ne? ich schon, glaube ich, bei der allerersten Episode erzählt, dass ich so in Theaterstücken und sowas mitkam und mein Vater mich da immer reingeschleppt hat in Heaven Gates and Hell Flames.
Oh.
Aber 97 habe ich mich dann bekehrt.
Okay.
Das ist quasi fast nach meiner Elternniederscheidung. Bei Pro Christ 1997, das war in Nürnberg. Und da bin ich nur vorgegangen, weil mein Vater glücklich werden sollte mit mir. Genau.
Krass, ne?
Aber dann hat mich der Gott über Jugendkreise Gott. Und sowas
echt über Jugend
mehr in sein Herz zu seinem Herz gezogen. Ja, naja, okay, aber wir sind ja bei Scheidung.
Ja, ja.
Aber
hast du dann,
ja,
weißt du noch so deine Gebete?
Nee, das war völlig das, beziehungslos damals. Also ey, ich glaube, es hat wahrscheinlich angefangen mit meiner ersten Freundin. Mit 16 vielleicht oder sowas, dass das
ein Thema 15, wurde.
15, 16, sowas.
Gebetsthema oder was?
Dass es ernster wurde und dass ich dann gemerkt habe, man kann auch zu Gott eine Beziehung haben. Ja.
Ach so. Ich meine, und hast du dann wegen dieser Scheidung von deinen Eltern viel für deinen Papa und so gebetet?
Mhm.
Mama?
Nee, auch meine nicht, Mutter ne? war kein Thema für mich. Also die war
voll interessant, ne?
Verbal gestorben und auch würde ich sagen, gedanklich gestorben für mich. Also aber wirklich erst, wie die wieder, habe ich ja letzte Woche erzählt, in mein Leben gekommen ist. Dann war es wieder ein Thema.
Und heute noch ist...
Aber,
ja,
ich muss auch sagen, ich habe vielleicht in der Bibelschule sehr viel für meine Eltern gebetet. Also am meisten, würde ich sagen, vom Rest meines Lebens. Und okay. im Moment ist die letzten 5 Jahre oder so, oder noch länger
seit sogar. Seit du Vater geworden bist.
Jetzt sind die in meiner Gebetskartei weg.
Was? Sind deine
Eltern? Also ich bete nicht für meine Eltern.
Mhm.
Also, doch, okay, so kann man es nicht sagen. Für meinen Vater mehr, weil er mir wieder mal schreibt, bete für mich. Und dann will ich auch nicht schreiben, ja, mache ich und mach's nicht.
Ja.
Aber.
Ja.
Genau, also Kinder wirken verwirrt, verträumt und abwesend nach Scheidungen.
Okay.
Verwirrt, kann man Aggression vielleicht dazu zählen. Und dann hier der Punkt, viele beginnen wieder nachts einzunässen, also in die Hose zu machen. Bei mir war es halt nicht nachts, bei mir war es halt ständig.
Das finde ich schon krass, ne?
Täglich.
Dass dein Körper einfach hier reagiert.
Und das Interessante ist, dass ich immer dachte, also ich wusste ja selber nicht, dass das Scheidung ausmacht. Du weißt ja als Kind nicht, jetzt habe ich ja dieses Ding, weil das passiert ist. Und in der Bibelschule, im zweiten Bibelschuljahr, hatten wir die Möglichkeit,
Praktikas
zu machen.
Ja, ja.
Du hast Evangelismus gemacht. Evangelismus. Was heißt das eigentlich? Evangelisation. Oh mein Gott. Und ich stand zwischen Lobpreis und Seelsorge.
Ja, ich weiß es.
Und ich habe mich gegen Lobpreis entschieden.
Ja.
Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein Schubs von Gott.
Ja.
Und mir wurde das Thema tatsächlich gegeben, Kinder und Scheidung.
Also wurde dir gegeben?
Oder sucht man es aus? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es war auf jeden Fall ein Thema und das habe ich genommen oder bekommen.
Okay.
Und da habe ich das erste Mal gecheckt, in die Hose machen war nett, weil ich mit 10 Jahren gegen einen Baum gefahren bin, sondern weil meine Eltern sich entscheiden lassen.
Ey, krass, da hast du, weil seit ich dich kenne, ne, ist das Thema von deinen Eltern ein großes Thema. Also die Beziehung zwischen dir und deiner Mama ist ein Thema.
Mhm.
Seit wir zusammen sind, ne?
Ja.
Das ist schon interessant. Davor war null Thema in deinem Leben, ne?
Wie meinst
die Scheidung,
das?
Also so, du hast dich darüber geredet oder.
Ja, aber das hat mich trotzdem beeinflusst.
Beeinflusst, genau. Und dann haben wir geheiratet. Und dann weiß ich noch diesen Satz, wo ich vielleicht, wo ich längere weg war. Ich war allein auf den Färöern ohne dich und du hast dich so verlassen gefühlt.
Ja, dieses und Weihnachten?
Genau, und hatte dieses Gefühl im Bauch oder dieses, ja, vielleicht kam alles hoch nochmal.
Wie Sarah sagt, das war auch ein Gast vor einigen Wochen bei uns, die über Depression geredet hat. Also während der Zeit, wo du in den Verröhnseln warst und ich an Weihnachten alleine war, hatte ich einen großen Ölfleck. Weil die Sarah sagt, so eine Depression ist wie so ein Ölfleck, den man so ein bisschen merkt, den man immer stört. Genau, und da muss man auch sagen, und ich glaube, das ist ein Problem von Scheidungskindern, Familienfeste.
Oh ja.
Weil
oh ja.
Familienfest und Scheidung geht nicht an den Hand.
Das ist ein großes Thema, genau. Ja, ja, ja. Jetzt kommt alles so, ja. Geburtstage und Weihnachten, die zwei. Ostern und so nicht so, ne? Aber.
Nee, ja, stimmt.
Ostern, nee, Weihnachten und
Geburtstag
ist, seit ich dich kenne, immer ein Problem. Das ist immer irgendwie. Auch wo wir haben jetzt selber Kinder. Und dann habe ich auch gedacht, ey. Wir machen jetzt neue Traditionen, wir sind jetzt Familie, wir können nicht mehr hier irgendwie
Depri sein
und du gehst sehr gerne für dich einfach, du willst einfach für dich sein, alleine sein. Und ich bin 100% das Gegenteil davon, ne? Weihnachten und Geburtstage gehen wir all in, wir sind zusammen, Brettspiele, Jojo, bis in die Nacht. Und da musst du einfach alleine sein, ne? Boah, das hat mich, das langweilt mich ultras, ehrlich. Aber das ist dein Ölfleck, whatever it's called.
Ja,
aber krass, weil das merke ich. Also ich als dein Partnerin, dass die Scheidung deiner Eltern, ich bin auch ein Opfer davon. Oder wie heißt ich?
Ja, aber das kommt, ich fand das interessant. Das muss ich jetzt mal kurz sagen. Ich war ja. Und es kommt nach diesem Gespräch, dieses Thema. Ich war mit der Nadine ja beim ERF.
Ja.
Die Gästin von diesem Podcast. Und da hatten wir 3 Stunden Zeit, mit dem Auto zu fahren. Hin und zurück, also 6 Stunden ungefähr. Und da haben wir dieses Thema auch gehabt. Wenn man das nicht aufarbeitet, diese ganzen Sachen, dann fallen die einem auf die Füße. Und der Erste, der es merkt, wird wahrscheinlich der Ehepartner sein oder Partnerinnen oder Partner. Und dann kommen die Kinder dran,
ja,
wenn man welche hat. Und es war für mich ein revolutionäres Gespräch, diese 6 Stunden im Auto
mit voll gut, Mann.
Über Vergebung und sowas. Und es braucht natürlich auch Schritte, die man gehen muss zum Vergeben. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, also dass dir das auffällt, dass das ein Thema ist zwischen uns.
Voll.
In uns.
Und es deswegen fand ich es interessant, dass du gesagt hast, ja, meine Mutter ist gestorben, für mich war kein Stress. Aber dann irgendwie hast du geheiratet und das ist auch voll ein Stress.
Aber bei dir habe ich ja schon immer gesagt, sie ist gestorben.
Nee, das war, ja, du hast auch Seelsorge gemacht in Bibelschule, vielleicht da ist alles hochgekommen und alles, ne? Ich weiß es nicht. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich weiß nicht, das irgendwie ist schon ein Thema und auch seit wir Kinder haben, das kommt immer hoch.
Mhm.
Deine Verletzlichkeit, mhm. Du trauerst immer noch, du trauerst, dass die Ehe zwischen deinen Eltern zerstört wurde.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht, aus der Sicht,
aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Also wir haben uns letzte Woche verabschiedet mit, du bist aufgewacht und hast deine Füße nicht mehr gespürt, Matthias. Oder Unterleib abwärts, hast du gesagt.
Ab der Hüfte abwärts.
Ab der Hüfte.
Korrekt.
Ja, was macht man da, wenn man jetzt, also verfällt man in Panik, wenn man jetzt denkt, okay, die große Zehe ist gerade nicht funktional?
Erstmal ruft man seine Frau an und dann weint man wie ein kleines Kind, sage ich dir, wie es ist.
Also ohne, dass ein Doktor gekommen ist und dir erstmal gesagt
hat. Das war nachts irgendwann, ja.
Und dann hast du deine Frau angerufen, ja, und gesagt, okay.
Ich habe gesagt, sie muss sofort kommen.
Mhm.
Die war dann irgendwo die hat in München übernachtet, ich wurde in München operiert.
Mhm.
Und die kam dann auch zu mir ins Klinikum und konnte natürlich nicht im Patientenzimmer bei mir mit übernachten.
Ja.
Und ja, das war, die ersten Tage waren psychisch ein Brett. Also da zieht es einen schon den Boden komplett unter den Füßen weg.
Mhm.
Vor allem, wie ich schon sagte, wenn man damit nicht rechnet und man immer vom Bestmöglichen ausgeht. Und ja, auch das Gefühl hat, dass natürlich Gott einen schützt und auch da durchträgt und an der Seite steht. Und dann ist man schon nicht gut vorbereitet auf sowas. Ich weiß nicht, ob man sich auf sowas überhaupt vorbereiten kann, weil allein, es fällt mir schwer, das zu beschreiben, etwas nicht mehr zu spüren, was vorher da war. Also das ist, weiß ich nicht, ob man sich auf sowas psychisch gut vorbereiten kann.
Ja.
Aber im Nachgang glaube ich, dass es in solchen Situationen auch absolut normal und verständlich ist, dass man in ein Loch fällt.
Mhm.
Und ich glaube auch mittlerweile, dass es da wichtig ist, auch Tränen zuzulassen und Schmerz zuzulassen und sich da nicht abzuschotten. Das ist einfach ein Prozess.
Mhm.
Also ich glaube, dass das wichtig ist, sich dem auch zu stellen, den Schmerz zu stellen. Das ist in der Situation einfach so. Ich meine, ich halte mittlerweile Vorträge auch in dem Bereich Motivation. Ich will mich nie irgendwo hinstellen und sagen, ja, Chaka, du kannst alles schaffen, wenn du nur stark genug bist. Weil es gibt einfach Dinge, die wird man vielleicht nie erklären können. Es gibt Dinge, die sind einfach gut, dass ich gesagt, einfach mal scheiße.
Mhm.
Und dann darf man die auch so benennen. Und dann ist das halt für den Moment einfach so. Und das gilt es dann auch irgendwo auch zuzulassen und nicht auch auszuhalten. Da muss man halt aber auch wieder rauskommen.
Ja, jetzt kommt man nach 3 Tagen raus?
Nein, das ist ein viel, viel längerer Prozess.
Also weil du hast irgendwas mit 3 Tagen, glaube ich, hast du...
Die ersten Tage waren einfach... am Anfang war es so, es ist auch durch die OP ist Liquor, heißt das, glaube ich, ausgeflossen. Das ist die Rückenmarksflüssigkeit. Die hat die Verbindung auch zum Gehirn, zum Kopf oben. Also, und wenn diese Flüssigkeit im Körper fehlt und der Kopf der höchste Punkt ist, also immer wenn ich mich aufgerichtet habe, dann waren das brutale Schmerzen. Also okay. Ich bin niemand, der Migräne oder Kopfschmerzen hat.
Mhm.
Aber die ersten Tage kam das zu diesem psychischen Loch, was ich hatte mit den Beinen, kam hinzu, dass ich Schmerzen hatte, die fast nicht auszuhalten waren im Kopf, einfach dessen, weil dieses Liquor fehlte.
Mhm.
Und ich durfte einmal am Tag, durfte ich nach einem Opiat fragen.
Mhm.
Das durfte ich halt nur einmal am Tag bekommen. Das habe ich immer versucht, noch so lang wie möglich rauszuzögern.
Mhm.
Das war richtig cooles Zeug. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ja, das hat geballert. Danach war es gut. Aber die ersten, das hat das halt einfach auch schwierig gemacht, bis der Körper dieses Liquor selber nachproduziert hat und da wieder genug da war. Dann hatte ich eine Drainage, eine Wunddrainage hinten im Rücken.
Mhm.
Die sollte dann nach kurzer Zeit gezogen werden, weil die Flüssigkeit fertig abgelaufen war. Und dann haben die festgestellt, dass die beim Verschließen der Wunde, meine Wunde war zugetackert, hatten die Drainage festgetackert. Und dann mussten sie mich nochmal in OP schieben. Dann habe ich nochmal eine Narkose bekommen und dann haben die mir die Drainage rausgemacht. Also es waren einfach so viele Dinge am Anfang, in den ersten Tagen, die es irgendwo auch auszuhalten und zu verarbeiten gab. Das war zudem, dass ich einfach 24 Stunden am Tag lag. Ich konnte mich nicht mal hinsetzen. Also ich lag einfach, habe einen bunten Rücken bekommen, eine Spezialmatratze und es war einfach deswegen. Ich habe das nicht in 3 Tagen verarbeitet, aber ich glaube, die ersten Tage waren schon sehr, sehr speziell. Ja.
Ja. Jetzt haben wir dem Hörer gar nicht erzählt, was passiert ist, glaube ich. Also es wurde am Rückenmark was verletzt, glaube ich, ein Nerv.
Ja, meine Frau hat den Professor nach der OP abgefangen und der hatte nur gesagt, dass die OP schwieriger war als erwartet. Mhm. Der Tumor war in meinem Rücken mit gesundem Nervengewebe verwachsen, konnte auch nicht allen Tumor entfernen. Ich habe heute noch Resttumor in meinem Rücken.
Okay.
Und er hat irgendwann aufgehört, als er auch gemerkt hat, dass die Verletzungen zu groß werden. Ich war natürlich ständig gemonitort und zwar alles überwacht. Und im Nachgang hat der Professor leider, muss ich sagen, fand ich auch nicht ganz fair, immer von einem beleidigten Nerven gesprochen, der jetzt da wegen der OP beleidigt wäre. Aber ich glaube nicht, dass ein Nerv beleidigt sein kann, auch wenn ich kein Fachmann bin.
Ja.
Im Endeffekt wurden einfach die gesunden Nerven bei der OP durchtrennt, verletzt. So. Und was ich heute habe, ist eine inkomplette Querschnittlähmung. Inkomplettes sensomotorisches Querschnittsyndrom mit spastischer Tonuserhöhung der unteren Extremitäten, eine Insuffizienz der Beckenaufrichtung mit Hinterstrangataxie. Hört sich, das kann man alles schön benennen.
So. Ich habe es mir hier rausgedruckt, wie das heißt, und ich bin froh, dass du es sagst ohne dich.
Ja.
Weil ich könnte es gerade nicht vorlesen.
Ja. Im Endeffekt sind meine Beine einfach ab der Hüfte noch taub, mir eingeschlafen. Und die Ansteuerung vom Kopf bis zu den Füßen, die funktioniert. Mhm. Das war auch das, was ich beim allerersten Mal, als ich aufgewacht bin, direkt nach der OP, konnte ich mit den Zehen wackeln. Und deswegen war für mich so, war ich so gut drauf und die Welt war in Ordnung. Mhm. Ja, da habe ich noch gar nicht so groß, da war ich ja noch so zugeballert. Die Anforderung, aber ich kriege null Feedback. Ich weiß nicht, was unten funktioniert, was unten passiert. Mhm. Also ich kann es. Das fällt mir schwer an, wie wenn jemand einen eingeschlafenen Arm oder ein eingeschlafenes Bein hatte. Wenn da jemand sowas schon mal hatte, das fühlt sich komisch an.
Ja.
Wenn das nie wieder aufwacht, dann wird das irgendwann einfach Normalität. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Ich weiß nicht mehr, wie sich ein gesundes Bein anfühlt. Das ist halt jetzt einfach mal 13 Jahre her.
Ja.
Und ich hatte am Anfang noch ein Katheter, das hat sich glücklicherweise erledigt, das habe ich gelernt wieder zu kontrollieren. Meine Beine sind immer noch taub und ich habe gelernt, damit umzugehen. Das erste war, dass ich lerne, auf meinem Gesäß, was taub ist, wieder zu sitzen. Und dann konnte ich mich im Bett hinsetzen. Am Anfang musste ich mich noch halten, dann konnte ich irgendwann. Und das waren halt so Schritte, dass ich lerne, damit umzugehen, mich dann irgendwann selber vom Bett in den Rollstuhl zu setzen, zum ersten Mal ins Bad fahren, mich selber versorgen. Das war schon für mich ein wichtiger Schritt. Also alles unterschiedliche, ein langwieriger Prozess, würde ich sagen, ja.
Ja. Wenn ich das jetzt so höre, hast du irgendwann mal einen Hass, Wut oder Frust mit dem Arzt bekommen? Also nicht, dass ich das jetzt gehört habe aus dir, aber wenn du das so erzählst, denke ich mir so, das Erste, wenn ich deine Frau gewesen wäre, was ich gemacht hätte, nachdem er gesagt hätte, der Nerv war beleidigt, hätte ich ihm eine gegeben.
Nee, hatte ich tatsächlich nicht, denn ich glaube auch, dass er mit Sicherheit sein Bestes gegeben hat. Ich glaube, also es ist einfach eine Überzeugung in mir, ohne dass ich das irgendwie belegen kann. Ich glaube, dass er das Beste gegeben hat. Ich glaube, dass er er ist ein Spezialist auf dem Gebiet, dass er mich mit Sicherheit auch nicht verletzen wollte. Den Vorwurf, den ich ihm mache, ist, dass er mich in meinen Augen einfach zu positiv aufgeklärt hat. Das hatte ich ja schon mal gesagt, ich glaube in einer der letzten Folgen, dass er auch das gesagt hat, was ich natürlich hören wollte und ich mich auch deswegen für ihn entschieden habe. Aber ich glaube einfach auch, der hat mit Zahlen damals hantiert, 99,9% ist gar nichts und 0,1% ist, dass vorübergehend irgendwas wäre, aber die Gefahr eines bleibenden Schadens ist gleich null. Und
sowas muss nicht sein, in meinen Augen. Mhm. Dass es dann so kam, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Die Frage ist, ob man sowas überhaupt hätte operieren können, ohne den Nerv zu schädigen. Und gleichzeitig möchte ich auch ganz klar sagen, ich bin derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, sich operieren zu lassen. Mhm. Und dann will ich mich jetzt nicht hinsetzen und mit meinem Finger auf andere zeigen. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich an solche OPs rantrauen.
Ja.
Und ich glaube, das gehört einfach dann dazu, das auch irgendwo zu tragen. Mhm. Ganz kurz, ja. Ich bin einfach kein Fan davon, diese Opferrolle anzunehmen. Also ich setze mich jetzt hin und will nicht sagen, ich bin die arme Sau, und hätte mich der Arzt besser operiert, dann hätte ich ein viel geileres Leben gehabt und wäre nicht schwer behindert. Und jetzt ist alles leider schlecht, und ja, das bin ich nicht der Typ zu.
Ich meine, hättest du die Opferrolle, würdest du die spielen, glaube ich, würden wir vielleicht hier gar nicht sitzen, beziehungsweise hättest du gar nicht das ganze Zeug geschafft, was du geschafft hast nach dem Ganzen. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Was mich noch interessiert ist, du hast ja gesagt, du hast die Zehen bewegt beim ersten Mal, weil da wollte ich noch einhaken, aber woher kam das dann? War das dann quasi der Befehl vom Hirn runter? Also woher glaubst du, kommt es? Oder war das vielleicht noch im Rausch der Droge?
Nee, weil ich es wollte. Wenn ich etwas machen möchte, kann ich es ausführen. Ich weiß halt nur nicht, ob es wirklich, wie es dann passiert. Und also wenn ich den Fuß setze, um zu gehen, weiß ich nicht, wenn ich es nicht visuell kontrolliere, ist das richtig? Oder sitzt der 5 Zentimeter zu weit rechts und ich falle gleich um?
Okay.
Und das ist natürlich im Liegen, mit dem Zehenwackeln völlig wurscht, weil ich mache die Ausführung, wie ich sie kenne, Zehenwackeln, und die Zehen bewegen sich so. Und das war, glaube ich, einfach das, was...
Okay. Ja.
Also aber ich konnte lange, lange nicht stehen.
Okay.
Lange.
Ja.
Also das hat lange gedauert.
Fiel es dir dann schwer, von der Tür, wie du hier reingekommen bist, in der Dunkelheit zu laufen?
Also Dunkelheit ist tatsächlich ein Problem, allerdings völlige Dunkelheit.
Ah, okay.
Also solange ich ein bisschen eine Orientierung habe, wo ich bin, ist es okay. Und völlige Dunkelheit hat man schon sehr, sehr selten. Mhm. Ich kann halt die Augen nicht zumachen. Mhm. Aber dann laufe ich halt nicht mit verschlossenen Augen. Habe ich mir einfach gedacht. Mache ich das halt nicht. Okay. Nein, ich habe im Endeffekt gelernt, ich laufe nicht mehr so, wie das sich Gott mal vorgestellt hat oder wie das normal ist, dass man läuft. Ich habe es auf eine andere Art und Weise wieder gelernt. Ich muss jeden Schritt aktiv ausführen, alles, was ich mache. Mhm. Deswegen sieht das manchmal auch ein bisschen komisch aus oder sieht vielleicht nicht so aus, wie es sein soll. Das Wichtige ist, ich kann wieder gehen. Mhm. Und an guten Tagen sieht man mir nichts an. Wenn ich irgendwie platt bin und ausgelaugt bin und das Training so anstrengend war, dann laufe ich halt ein bisschen unrund. Seitdem ich die Krücken nicht mehr nehme, glaube ich, denken die meisten Menschen, die mich sehen und ich kenne, ich bin einfach betrunken.
Okay.
Ich bin jetzt halt immer der Alki.
Seit wann nimmst du die Krücken schon nicht mehr?
Relativ schnell eigentlich. Also ich saß ein halbes Jahr noch im Rollstuhl. Ich habe dann die Reha-Klinik im September 2011 auf Krücken verlassen. Und ich glaube, dass ich schon Ende des Jahres dann angefangen habe, die Krücken nicht mehr zu nehmen. Und es ist natürlich immer dem Risiko geschuldet. Das habe ich auch heute noch, wenn ich irgendwie stolper oder irgendwie ausrutsche, wenn was glatt ist. Ich kann keine automatische Abfangbewegung, keinen Ausfallschritt, irgendwas, 2 schnelle Schritte, wenn man sich verhaspelt oder sowas, was der Körper automatisch macht, ohne dass man drüber nachdenkt, wo man dann so merkt, hoppla, was war denn jetzt?
Yeah.
Dann macht mein Körper halt einfach mal gar nichts, weil der macht ja nur was, wenn ich ihm was sage.
Yeah.
Das heißt, es gibt schon die Situation, wo man halt einfach auch mal dann auf der Nase liegt, das passiert mir immer noch. Mhm. Aber es ist so selten, dass ich das in Kauf nehme und dafür ohne Stock laufen, ich will frei sein, und bisher bin ich damit ganz gut klargekommen. Für mich ist es jetzt tatsächlich, wo es mir ein bisschen schwer fällt, was auch mental wieder was ist, was ich verarbeiten muss, ist jetzt als Vater, ne, seine Tochter will man tragen auf dem Arm, Huckepack und alles. Boah, das ist einfach, da muss ich,
stimmt, ne?
Es ist schon extrem fordernd. Gleichzeitig bin ich dann in dem Moment ja nicht mehr nur für mich verantwortlich. Ich möchte nie stürzen mit meiner Tochter am Arm. Mhm. Und das sind jetzt schon nochmal Dinge, wo ich auch so viele Jahre später nochmal eine mentale Aufgabe gestellt bekomme. Ne? Mhm. Also das ist schon nicht ganz leicht. Dass solche Dinge stören mich viel, viel mehr, wie dass es vielleicht komisch aussieht oder ich nicht ganz rund laufe oder ich in meinem Leben nie mehr Snowboarden, Skifahren, sonst irgendwas gehen kann.
Verstehe ich. Wir springen mal nochmal ein bisschen zurück. Und zwar in dieser Zeit, wo du bettlägerig warst, wo war denn in der Zeit Jesus eigentlich?
Mit Sicherheit genau neben mir im Bett.
Ja.
Aber habe ich am Anfang auch nicht, also habe ich nicht so wahrgenommen. Denn ich hatte ja schon so ein bisschen einen Brass. Ne? Ich habe nicht verstanden, warum, muss man ganz klar sagen.
Also Brass auf Gott.
Ja, schon. Warum lässt er das zu? Ne? Ja. Warum schützt er mich? Auch so die Frage, habe ich das vielleicht irgendwo verdient? Habe ich das? Also man hat ja sehr viel Zeit, wenn man in so einem Krankenbett liegt. Ne? Mhm. Und dann sind ja die eigenen Gedanken nicht unbedingt immer die hilfreichsten. Mhm. Und ja, da ist schon so ein Prozess, den man durchläuft, ne? Mit Anklage. Gleichzeitig war es auch, wo ich mit Sicherheit, was ich immer wieder auch beschämend sagen muss, war es die Zeit, wo ich Gott am allermeisten in meinem Leben gesucht habe. Die Zeit, wo ich einfach ganz unten lag. Wo ich mit Sicherheit habe ich in der Zeit im Klinikum viel, viel mehr Zeit im Gebet verbracht, wie ich es heute tue. Mhm. Und das ist eigentlich beschämend. Also,
ja.
Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist so. Kann ich, dann kommt irgendwann das Leben und neue Aufgaben und hier und da und die Zeit wird wieder krasser und rarer und kennt jeder. Und das war, also ich muss sagen, für meine Gottesbeziehung war das damals gut. Mhm. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn da gespürt habe und gemerkt habe, okay, es ist gerade egal, was passiert, er ist einfach da und das ist die Hauptsache. Mhm. Sondern ich war schon sehr mit mir selber erstmal beschäftigt. Das war für mich schon nicht leicht zu akzeptieren, denn am Ende ging es ja auch darum, meine Akzeptanz dessen, sondern es war schon ein Kampf am Anfang. Und es kann jetzt mich nicht sagen, hinstellen und sagen, weil Gott die ganze Zeit an meiner Seite war, war es für mich völlig easy und er hat mich da durchgetragen und es war super gut.
Die Macht der Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich glücklicher wäre, wenn ich nicht behindert wäre. Wer weiß, ob ich überhaupt so glücklich heute wäre.
Also der Koran ist eigentlich kein großes Buch. Sieht groß aus, aber ist es nicht groß. Da ist nicht viel drin. Das ist vielleicht ein Drittel vom Neuen Testament.